Ich möchte euch herzlich grüßen, liebe Geschwister. Ich habe mich gefreut, dass ich zu euch kommen darf. Es ist etwas Schönes, wenn man Woche für Woche in seiner eigenen Gemeinde ist. Ich genieße das auch jedes Mal, aber ich freue mich auch, wenn ich andere Geschwister treffen darf, die das Gleiche glauben, die die gleiche Freude im Herzen tragen. Das ist für mich ein Vorrecht, so auch mit erbaut zu werden. Und es ist für mich eine Freude. Schlag gerne Matthäus 12 auf. Mir ist ein Text wichtig geworden, den ich vor einigen Monaten ausgelegt habe bei uns in der Gemeinde. Und den will ich auch euch mit und weitergeben. Matthäus 12. Ganz kurz möchte ich euch in das mit hineinnehmen, wie der Text eingebettet ist, wo wir ihn finden. Ich mache keinen Streifzug durch die ersten 12 Kapitel vom Matthäus-Evangelium, das ist viel zu viel. Aber hier zum Ende hin, vom 11. Kapitel und dann ins 12. rein, damit wir ein bisschen sehen, wo hinein diese Verse geschrieben worden sind. Ich möchte mit euch nachher die Verse 9 bis 14 betrachten. Aber davor hat Jesus einiges gesagt, was wichtig ist, damit wir das richtig verstehen, damit wir es richtig einordnen können. Jesus ist gekommen und hat das Evangelium gepredigt. Jesus hat das Evangelium hinausgeworfen und hat diese unfassbar herrliche Nachricht verbreitet und gesagt, das Reich Gottes ist jetzt da. Ihr habt gewartet, Tage, Jahre, Jahrhunderte, und es ist jetzt da. Die Verheißungen erfüllen sich, die Verheißungen des Alten Testaments. Aber so viele Bestätigungen, die Jesus ihnen auch geliefert hat, dass das tatsächlich stimmt, er hat Zeichen und Wunder ohne Ende getan, beklagt er in Kapitel 11, Abvers 20, dass die meisten Städte keine Buße getan hatten oder besonders Städte, wo er die meisten seiner Wunderwerke getan hat. Da lesen wir von Chorazin, von Bethsaida, Tyrus, Sidon, da hätten dagegen diese Heidenstädte, ja, die hätten dagegen schon Buße getan, aber das Volk, an die das gerichtet war, sie waren hartherzig. Sie haben das alles gesehen und sie haben sich vielmehr ausgerechnet, wow, wir werden jetzt in einem irdischen Reich, das aufbricht, eine ganz besondere Rolle spielen. Wir werden in einem irdischen Reich, werden wir ganz wichtig sein, werden wir der Nabel der Welt sein. Und Jesus enttäuscht sie, er entillusioniert sie, also er desillusioniert sie, er nimmt ihnen diese Illusion und er sagt, nein, nein, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Ja. Das ist sehr, sehr erschütternd, sehr, sehr hart. Anschließend bricht Jesus in einen Lobpreis aus, was für uns auch sehr erstaunlich ist, oder? Wie passt das zusammen, dass man zuerst Gericht äußert und sagt, jetzt findet oder ihr werdet ein sehr, sehr schlimmes Gericht erleben und dann sagt, seine Augen zum Himmel hebt und sagt, Vater, ich preise dich, dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Er zieht den Vorhang ein wenig auf die Seite und lässt uns sehen, was im Geistlichen, im Hintergrund passiert. Und hier finden wir wieder das, was wir so schwierig zusammenbringen oftmals, oder? Der Mensch, der seine Verantwortung vor Gott trägt, der zur Rechenschaft gezogen wird, gesagt wird, lege Rechenschaft ab, du hast all die Zeichen, all die Wunder gesehen, warum hast du nicht Buße getan? Und der ein entsprechendes Gericht auch bekommt. Und gleichzeitig zeigt uns die Schrift aber, wer ist derjenige, der es zeigt, der es offenbart? Wer ist derjenige, der es den Weisen, den Verständigen, den Stolzen, der es vor ihnen verbirgt, aber der es unmündigen Babys, geistlichen Babys, ja, es offenbart? Und dann kommt dieser wunderschöne Ausruf, den ihr mit Sicherheit schon oft gehört habt, gell? In Vers 28 bis 30, da heißt es, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Habt ihr schon mal gehört? Ja, auf sehr vielen Karten finden wir das. Wenn man einem Bruder oder einer Schwester eine Ermutigung schicken will, das ist schöne Verse, kann man schnell mal schicken. Aber was uns oftmals fehlt, ist dieser ganze Kontext, in den die eingebettet sind. Jesus ruft die herbei, die merken, ich kann die Last des Gesetzes, ich kann die Last nicht alleine tragen. Ich kann nicht selber vor Gott stehen. Ich kann nicht selbst für mich Rechenschaft ablegen vor Gott. Es ist hoffnungslos. Und er bietet ihnen an, sagt, ich nehme euch dieses Joch, ich nehme euch dieses Gesetz ab, unter dem ihr verdammt werdet, und ihr dürft ab jetzt unter einem anderen Joch sein. Ihr dürft ab jetzt unter meinem Joch sein. Ein Joch, das leicht ist, eine Last, die angenehm ist und die zur Ruhe führt. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Keine Anklage mehr da, nichts mehr da. Es ist der wahre, der eigentliche Sabbat, von dem er hier spricht. Er sagt, kommt hinein in meinen Sabbat, in den siebten Tag. Bei mir ist dieser siebte Tag. Unter dem Gesetz sind 6 Tage und da wart ihr darunter. Und viele Menschen sind heute noch darunter, wenn sie nicht in diesen Sabbat hineingegangen sind. Wenn sie nicht zur Ruhe gekommen sind, wenn sie nicht verstanden haben, Gott hat alles getan. Er hat alles vollbracht. Nimm es an. Und diese Ruhe, in die Jesus seine eigenen Jünger hineinruft und diejenigen, die noch seine Jünger werden sollen, die ist aber eine Ruhe, die nicht in Ruhe gelassen wird. Die wird angegriffen. Wenn wir in Kapitel 12 anfangen dann zu lesen, sehen wir auf einmal, wie uns bekannte Menschen hier begegnen. Die Pharisäer. Und die Pharisäer, sie sind traurigerweise Diener und Kinder des Teufels und lassen sich für ihn benutzen und für ihn gebrauchen, nämlich um was zu tun? Um diese Ruhe, in die Jesus seine Jünger hineinstellt, um sie anzugreifen. Und zu sagen, Jesus, hast du gesehen, was deine Jünger tun? Die gehen am Sabbat durchs Feld und tun Ernten und tun Mahlen und essen das. Sie arbeiten am Sabbat, sie brechen den Sabbat, sie entweihen den Sabbat. Das ist der Vorwurf. Und das ist die Art und Weise, wie diese Ruhe unter Beschuss kommt. Und glaubt mir, der Teufel, der freut sich nicht, wenn ihr in den Sabbat, in die Ruhe eingekehrt seid. Er wird euch nicht da in Ruhe lassen, sondern er wird wieder kommen. Und er wird versuchen, diese Ruhe ins Wanken zu bringen und aus der Ruhe zu bringen. Und Jesus, auf eine wunderschöne Art und Weise, verteidigt er diese Ruhe für seine Jünger. Was meint ihr? Seid ihr imstande, diese Ruhe selber zu verteidigen? Seid ihr imstande, oder seid ihr so stabil genug, dass ihr euch nicht verunsichern lasst von nichts und gar niemand? Oh, ich glaube, wir sind so wankelmütig, dass wir das... Schaut in die Briefe hinein, ihr seid in der Bibelstunde im Galaterbrief, oder? Was sagt da Paulus die ganze Zeit? Ja? Diese Gefahr ist da, dass man aus dieser Ruhe gebracht wird. Und für die gilt es zu kämpfen. Das hat Jesus getan. Er hat solche herrlichen Dinge gesagt wie in Vers 6, ich sage euch aber Größeres als der Tempel ist hier. Wisst ihr, dass meine Jünger dem eigentlichen, dem wahrhaftigen Tempel dienen, dass sie deswegen schon allein völlig entschuldigt sind, den Sabbat zu brechen? Ein wunderschöner, wunderschöner Abschnitt, ein wichtiger Abschnitt. Und dann geht es aber weiter, ja. Ihr kennt auch den Vers 8 noch, diesen wunderbaren Ausspruch, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Er ist der eigentliche Sabbat, er ist der, auf den der Sabbat hin ausgelegt ist, er ist derjenige, der den Sabbat erfüllt, er ist derjenige, der über den Sabbat herrscht, er ist der Herr des Sabbats. Aber wenn wir denken, der Feind ist damit zufrieden, dann täuschen wir uns. Ab Vers 9 finden wir die nächste Situation, die nächste Gelegenheit, und den Text möchte ich jetzt gerne mit euch lesen. Matthäus 12, ab Vers 9. Dort heißt es, und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Damit sie ihn anklagen könnten. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Eine sehr, sehr interessante Situation, die wir hier finden, oder? Ein Gottesdienst, ähnlich vielleicht wie heute hier, und Jesus ging dort in den Gottesdienst, er kam dort hinein. Und allein das ist schon bemerkenswert, dass Jesus das tut, oder? War er in den Synagogen willkommen? Haben sie ihn immer freundlich aufgenommen? Wollten sie das an- und aufnehmen, was er ihnen sagt?
Meistens nicht.
Vor allem die Verantwortung dort hatten, insbesondere nicht. Aber auch das Volk, wie wir es gesehen haben, sie waren nicht bereit, Buße zu tun. Er spricht von den ganzen Städten, er spricht nicht nur von den Obersten. Und doch heißt es wiederum, und er ging dorthin. Er ging von dort weiter und er kam in ihre Synagoge. Das ist Gnade, Gnade, Gnade. Wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, von Anfang des Dienstes von Jesus, von Kapitel 4 an, immer wieder heißt es, und er verkündigte es weiter. Und er zog durch alle Städte hindurch und verkündigte das Evangelium in ihren Synagogen. Ich weiß nicht, würdest du es auch machen? Willst du auch, immer, egal, noch einmal. Hey, sie wollen es nicht. Okay, ich will ihnen aber noch mal eine Chance geben. Wir würden sagen, ja, wenn sie beim ersten Mal, oder wenn sie nicht wollen, tschüss. Geh woanders hin. In Geduld. Und in großer Langmut macht er das weiter, verkündigt er das Wort. Und doch, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, hier heißt es, und er kam in die Synagoge? Nein, er kam in ihre Synagoge. Das ist ein bisschen bemerkenswert. Matthäus legt da ein bisschen einen Schwerpunkt drauf. Bei den anderen lesen wir es nicht so oft und nicht so deutlich. Aber Matthäus spricht öfter an mehreren Stellen, spricht er von ihrer Synagoge. Und er kam in ihre Synagoge. Ja, wessen Synagoge war es nicht? Seine. Also es hätte eigentlich seine sein müssen, oder? Er ist, wenn er der Herr des Sabbats ist, wenn er der Herr der Schöpfung ist, wenn er der König der Könige ist, für wen ist dann die Synagoge erbaut? Wer ist dann derjenige, der da zu Hause sein sollte eigentlich? Jesus. Aber es heißt, und er kam in ihre Synagoge. Er war dort schon nicht willkommen. Er war dort nicht zu Hause. Johannes 1, oder? Kamen das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an. Sie nahmen ihn nicht an. Und ich weiß nicht, wir können jetzt viel darüber nachdenken und sagen, ja, die Juden, ihr Lieben, ich habe fast so ein bisschen den Eindruck, dass es heute heißen würde, und er kam in ihre Kirche oder er kam in ihre Gemeinde, kam mal zu Besuch. Aber es ist schon nicht mehr sein. Kirchen, wo das Evangelium nicht gepredigt wird, die um allerlei Dinge bemüht und bestrebt sind, Verbesserungen herbeizuführen und verschiedene Pläne und Ziele haben, aber wo Jesus nicht mehr zu Hause ist. Gibt es solche Gemeinden? Und gibt es solche Kirchen? Gibt es solche Versammlungen? Wenn wir sie... Es gibt es. Offenbarung nachlesen. Offenbarung 2, 3. Bei manchen sagt, es sind nur noch wenige da. Es sind nur noch wenige da. Also sollten wir eigentlich auch nicht nur über diese Situation traurig sein, dass damals in einer Situation, wo Jesus auf der Erde war, es Plätze und Orte gab, wo er eigentlich zu Hause hätte sein sollen, es war aber nicht mehr wahr. Es ist heute nicht viel anders. Da, wo das Evangelium am deutlichsten gepredigt werden sollte, da, wo Menschen vielleicht reinkommen, die so hungrige Seelen, die sagen, sag mir, was ich tun soll, damit ich gerettet werde. Aber sie erfahren es nicht. Es wird nicht gepredigt. Es wird ihnen allerlei gepredigt, wie man ein guter Mensch ist oder was die Politik falsch macht oder sonst irgendetwas, aber sie hören nicht das Evangelium. Gott bewahre davor. Offenbarung 3 musste ich daran denken, an eine von diesen Gemeinden. Offenbarung Kapitel 3. Und es wird manchmal sehr, sehr falsch eigentlich gedeutet, dieses Bild zu der Gemeinde in Laodicea wird dies gesagt. Sieh, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das ist, wird oftmals im Bereich der Evangelisation verwendet, um zu sagen, Jesus steht an deiner Tür und klopft an. Aber die Situation ist viel, viel dramatischer. Nämlich, dass es zu einer Gemeinde gesagt wird, Jesus ist draußen. Schaut mal, wie schlimm wäre das? Nicht, dass ich euch das sagen will, dass jetzt das hier der Fall ist, aber nur, dass wir uns das mal vorstellen. Stellen wir uns vor, wir haben hier Gottesdienst und ich predige und alle singen und Jesus steht vorne an der Tür draußen und klopft. Da reißt einem das Herz, das darf doch nicht sein. Das ist schlimm, das sei ferne her. Komm rein, du sollst die Mitte haben bei uns, du sollst verkündigt werden. Du bist der Herr, um den es geht. Oh. Bewahre uns der Herr, dass auch die Zeit irgendwann, wisst ihr, wir sind immer in der Gefahr, dass irgendwelche Dinge einschlafen, dass es nicht mehr brennend, dass es nicht mehr klar ist. Bewahre der Herr uns davor, dass es irgendwann mal so weit kommt. Aber er zieht seine Gemeinden, er tut das und er lässt sie nicht in Ruhe. Und das ist das Gute. Und wir haben auch Zeiten und Möglichkeiten, umzukehren. Möge Gott schenken, dass in diesem Land, dass wirklich in vielen Gemeinden und Kirchen und wo auch immer, wo sein Wort verkündigt werden sollte, es aber noch nicht wird, dass ein Aufbruch geschehen darf, dass das Evangelium neu entdeckt werden darf. Wir dürfen auch dafür beten. Gehen wir zurück zu Matthäus 12. Das ist eine Randnotiz eigentlich. In Vers 10, wenn wir weitergehen, wird uns der Fokus gerichtet. Es wird uns nicht viel über den Gottesdienst gesagt. Keine Ahnung, welche Lieder sie gesungen haben. Keine Ahnung, welche Stelle gelesen wurde. Wir wissen auch nichts von der Verkündigung. Wissen wir alles nicht. Sondern der Fokus wird hier ganz scharf gestellt auf eine bestimmte Situation. Das geschieht mit diesem Wort, das Matthäus auch sehr gerne gebraucht. Und siehe. Und wenn ihr eine Übersetzung habt, die das nicht drin hat, dann ermutige ich euch, vielleicht ein bisschen zu wachsen und dann mit der Zeit euch eine zu beschaffen, wo es drin steht. Weil unsere Aufmerksamkeit wird geschärft. Hey, schau mal her. Da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Das heißt, diese Hand, die war nicht brauchbar für diesen Menschen. Es ist ähnlich wie mit einem Baum oder mit einer Pflanze, die verdorrt ist, die vertrocknet ist. Du kannst sie zu viel nichts mehr gebrauchen. Ja? Ein kleiner Knick und es ist zerbrochen. Es ist nicht stabil, es ist nicht widerstandsfähig. Und das ist eine Hand, die in irgendeiner Form völlig verkrüppelt war, keine Muskeln, keine Sehnen mehr da, nichts, dass er die vernünftig einsetzen und gebrauchen kann. Es war vielleicht mehr ein Hindernis für ihn überhaupt, dass diese Hand da war, weil sie war zu nichts Nütze. Und doch war sie vielleicht zeitweise auch im Weg, wir wissen es nicht genau. Aber es ist gar nicht so sehr das, welches Leiden dieser Mensch hatte. Es wird nicht so sehr der Fokus darauf gelegt, welche Krankheit genau er hatte und all diese Dinge. Denn der Mensch selber spricht auch gar nicht zu Christus, oder? Wir haben verschiedene Berichte, wo es darum geht und dann spricht Jesus mit dem Kranken und dann fragt er ihn, willst du gesund werden und so weiter. Finden wir an manchen Stellen, aber hier nicht. Und das ist das, was uns als nächstes auch schockieren sollte. Dann heißt es nämlich, und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Die Pharisäer fragen, ist eine Heilung erlaubt? Und das ist krass. Wir kommen noch ein bisschen darauf zu sehen, an was für einer falschen Stelle die Pharisäer gewesen sind. Wir wollen das ein bisschen wahrnehmen, in was für eine Position sie hineingekommen sind. Wie wichtig war der Kranke für sie? Wie viel lag der ihnen am Herzen? Gar nicht. Es geht nur um eine Frage für sie. Ist es erlaubt? Ist es erlaubt? Und das kann man mal fragen, oder? Wenn du dich zurückversetzt, oder vielleicht bist du noch ein Kind, wenn nicht, dann versetzt du dich zurück. Du weißt nicht genau und sagst, ist es erlaubt, bei Rot über die Straße zu laufen, oder ist es nicht erlaubt? Kannst du deinen Papa fragen oder deine Mama, oder? Es ist verboten, ist nicht schlimm, oder? Wenn man wirklich sich unsicher ist, kann man fragen, ist es gut oder ist es richtig? Ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Kann man mal fragen, oder? Der Punkt ist aber der, waren die Pharisäer sich unsicher, haben sich gesagt, keine Ahnung, Jesus, was würdest du so sagen? Ist es erlaubt oder nicht? Wir sind so sehr auf der Suche nach Gottes Willen, aber hier haben wir nicht diese Klarheit, die nötige Klarheit fehlt uns. Sag uns du mal. Nee, gell? Das ist überhaupt nicht die Situation. Es ist gar nicht das, was hier vorliegt. Vielmehr war es für sie eigentlich fest. Es war völlig klar, ob man am Sabbat heilen darf oder nicht. In Lukas 13, in einer anderen Begebenheit, äußert der Synagogenvorsteher sich sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar. Da heißt es in Lukas 13, Vers 14, der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge. So, er fühlte sich gedrungen, hier zu intervenieren, einzugreifen und zu sagen, 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen Tagen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Gab es Fragen? War die Position der Pharisäer unklar? Wollten sie etwas von Jesus lernen? Wollten sie sagen, Jesus, wir sehen ja, dass du viel mehr verstanden hast, viel mehr weißt als wir. Deswegen bitte, lass es uns verstehen, lass es uns erkennen. Wir wollen lernen. Nein. Nein, nein. Sie wollten ihn fangen. Und deswegen heißt es hier auch im 10. Vers, im letzten Teil des Verses heißt es, damit sie ihn anklagen könnten. Das einzige Ziel, was sie haben, ist, Jesus zu einer Aussage zu bewegen, mit der sie ihn verhaften können, mit der sie sagen können, ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Er verkündigt entgegen unseren Satzungen und Lehren und Geboten, dass man am Sabbat heilen dürfe. Das war ihr Ziel, das war ihre Absicht, ihn hier zu fangen. Und ich finde es schockierend. Wer gegen Christus kämpft, der kämpft bald Kämpfe menschlicher Art. Wisst ihr, dass es Kämpfe menschlicher Art gibt und dass es geistliche Kämpfe gibt? Und sehr, sehr schnell kann man auf der Ebene oder auf der Ebene sich bewegen, oder? Wer aber sich auf die Seite gegen Christus stellt, der wird bald grausame, böse, schlimme Taktiken und Kämpfe und Methoden anwenden, um zu seinem Ziel zu kommen. Vielleicht in einem religiösen Kontext, vielleicht in der Gemeinde. Aber wer nicht klar auf der Seite des Herrn steht, der wird bald dann anfangen, Methoden und Mittel zu gebrauchen, die abscheulich sind. Schaut mal, ich habe es schon angedeutet, wie viel war dieser Mensch ihnen wert? Ist er zum ersten Mal hier in die Synagoge gekommen und die haben gesagt, Mensch, jetzt für eine wunderschöne Gelegenheit, ja, Jesus hier eine Frage zu stellen. Ich habe den schweren Verdacht, dass der schon jede Woche gekommen ist. Das war damals nicht so, dass man einen Sonntag da in den Gottesdienst gegangen ist, einen Sonntag da, erst recht, wenn man körperlich eingeschränkt war, da ist zu Hause geblieben. Und er ist jedes Mal, jede Woche in den gleichen Gottesdienst gegangen. Und er kam in die Synagoge. Woche für Woche. Und was haben die Pharisäer mit ihm gemacht? Wollten sie ihm helfen? Haben sie versucht, ihm seine Schwierigkeit zu erleichtern? Haben sie ihn begleitet? Haben sie ihn unterstützt? Haben sie ihm in irgendeiner Form Gutes getan? Wir lesen nichts davon und ich bezweifle es sehr, sehr stark. Aber das ist nicht alles. Jetzt gehen sie hin und wollen was tun? Sie wollen die einzige vollkommene Hilfe, die dieser Mann hätte bekommen können, durch Jesus, wollen sie wegschaffen. So, der Krankenwagen rückt an und wir zerstechen ihm die Reifen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn sie Jesus verhaften, wenn sie Jesus unschädlich machen, dann, wie viel Hilfe hat dieser Mann dann noch? Keine mehr. Keine. Das heißt, das Erste, dass sie ihm nicht selbst helfen. Das Zweite, dass sie die Hilfe, die für ihn kommt, aus dem Weg schaffen wollen. Und das reicht noch nicht, sondern sie benutzen diesen Kranken als Mittel dazu. Sie benutzen ihn als Köder. Grausam, oder? Wie durchtrieben. Wie böse, wie abgründig muss man sein, anstatt ihm zu helfen, anstatt für sein Bestes zu suchen, ihn noch als Köder zu benutzen, um den, der seine Hilfe ist, aus dem Weg zu räumen. Und das soll eine Warnung für alle Feinde des Kreuzes Christi sein. Man wird sich immer mehr finden, dass man mit allen Mitteln gegen Gott kämpft. Aber und das wird er zur Rechenschaft ziehen. Das wird er zur Rechenschaft ziehen. Aber das Wunderbare ist zu wissen, können Sie den Herrn aufhalten? Schaffen Sie es, zu Ihrem Ziel zu kommen? Ist Jesus am Ende aus dem Weg geräumt? An dieser Stelle sowieso nicht. Aber selbst später, als Sie dachten, als Sie diesen Sieg errungen hatten, war der wahre Sieger Jesus. Wir gehen aufs Auferstehungsfest zu. Jesus antwortet hier weder mit Ja noch Nein, oder? Er tut es wie so oft, er sprach zu ihnen, weil sie wollten Ja oder Nein haben, aber er gibt es ihnen nicht, sondern er sagt Folgendes. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Die Situation, die Jesus jetzt hier aufgreift, die ausgedacht ist, die nicht echt passiert ist jetzt, aber die schnell und häufig passiert sein könnte, die Situation ist eigentlich relativ unterschiedlich, aber das, was gleich ist, das ist an der Zeitpunkt, an dem es geschieht, oder? Der Sabbat. Hier geht's, darf man einen Kranken am Sabbat heilen. Hier geht's, darf man ein Schaf, das in eine Grube hineingefallen ist, darf man es am Sabbat herausziehen, darf man es herausholen. Und die Art und Weise, wie Jesus diese Frage jetzt hier stellt, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn es dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht hergreift und herauszieht, die Art und Weise, wie Jesus diese Frage stellt, erwartet ein Nein oder erwartet niemand. Niemand würde das tun. Wir können da verschiedene andere Stellen vergleichsweise heranziehen. Vielleicht erinnert ihr euch, in Matthäus 7 hat Jesus dieses Beispiel gebracht. Er sagt, welcher Mensch ist unter euch? Kapitel 7, Vers 9, wer es nachschlagen will oder vielleicht aufschreiben für später. Welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Was ist die logische Antwort darauf? Keiner. Das würde keiner tun. Hier dasselbe. Jesus sagt, welcher Mensch, gibt es irgendeinen, der so hartherzig ist, der so verstockt ist, der einfach vorbeigehen würde, der würde scharf grüßen und sagen, hey, bis morgen, ich komme morgen vorbei. Keine Sorge, halt aus. Keiner würde das machen, keiner würde das tun. Jeder würde hineingehen. Und da wissen wir gar nicht mal jetzt, ob sie das einfach deswegen tun würden, weil es kein konkretes Gesetz dazu gibt. Ja, man darf es tun, darf man es heraustun. Oder aber vielleicht, weil sie hatten ja wirklich viele, viele Gesetze und ich habe nicht alles studiert, um ehrlich zu sein, um euch zu sagen, ob das bei denen zu 100% erlaubt war oder ob es nicht erlaubt war. Aber es ist ganz egal, ob sie es mit Erlaubnis ihres Gesetzes getan hätten oder vielleicht sogar gegen ihr Gesetz. Vielleicht gegen ihr eigenes Gesetz sogar. Jesus aber sagt, ist egal. Kein Pharisäer würde vorbeigehen. Keiner würde das tun. Und dann zieht er einfach eine ganz, ganz simple Schlussfolgerung und sagt in Vers 12, wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Okay. Er sagt, egal mal, ob es jetzt gegen euer Gesetz spricht oder ob es konform ist, ist egal. Menschengesetze spielen nicht die Rolle. Wenn ihr das tut, wie viel mehr würde man einem Menschen am Sabbat helfen, oder? Wie viel mehr? Und diese Aussage ist erstaunlich und hat eine gewisse Aktualität, oder? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Das war eigentlich die meiste Zeit klar. Heute ist es nicht mehr klar, gell? Wenn wir heute in unsere Gesellschaft reingucken, und Jesus hat das immer wieder gebraucht, hat das in Matthäus 6 schon, als es um die Spatzen geht und so weiter. Wie viel wertvoller seid ihr als die Spatzen? Das ist eine eigentlich logische und für immer schon immer stehende Grundannahme. Wie viel wertvoller ist ein Mensch als ein Tier? Heute wird alles in Frage gestellt. Aber ich kann euch ein bisschen trösten. Ich habe schon bei Spurgeon Ähnliches gelesen, das da schon dort immer wieder gab. Er sagt, manche Herren, sie behandeln ihre Hunde besser als ihre Sklaven. Ja. Das ist nicht ganz neu, aber trotzdem hat es eine besondere Bedeutung, glaube ich, in unserer Zeit. Und das ist wieder eine kleine Randnotiz, oder? Es geht ja nicht eigentlich darum, das ist uns klar. Und doch sitzt es so wie ein Nagel. Weil heute habe ich den Eindruck, dass in unserer Zeit die Hühnerküken werden besser geschützt, oder? Als das ungeborene Leben. Für die muss man kämpfen, ja, dass die Küken, ja nicht, und so weiter. Aber Mutterleib, egal, weg damit, weg. Es ist eine von diesen schrecklichen Heucheleien, der wir heute entgegenschauen und das, was heute normal scheint. Bedeutet das, dass uns als Christen sind alle Tiere egal, wurscht, oder? Bedeutet nicht. Sprüche 12, Vers 10, heißt es schon, dass... ich lese es ganz kurz vor, Sprüche 12, Vers 10, wo ich es aus dem Gedächtnis zitiere. Ein bisschen eine gesunde Ausrichtung zu dieser Seitenfrage. Sprüche 12, Vers 10, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist grausam. So, das heißt, ist uns Gottes Schöpfung völlig egal, kann man machen, was man will, oder? Nein, das sei ferne. Aber es ist eine schlimme, schlimme Heuchelei, wenn wir gleichzeitig die Kinder im Bauch abtreiben, wenn wir so tun, als ob es kein Leben sei. Wisst ihr, wir sind heute so, dass wir an manche Stellen dann kommen, so Psalm 106, nicht weit weg davon, von der vorigen Stelle, Psalm 106 heißt es, in Vers 37, und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen, vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. So wurde das Land durch die Blutschuld entweiht. Und da sind wir entsetzt oder sagen, hey, wie kann man sowas tun? Wie kann man so abgründig sein? Wie kann man so böse sein? Und gleichzeitig, was tun wir gleichzeitig? Wir opfern genau die gleichen Söhne und Töchter, für Freiheit, für Urlaub, für unseren sozialen Stand. Und wir haben es so schwierig, in Deutschland Kinder zu ernähren, oder? Das ist eine schlimme Heuchelei. Abschließend noch Ezekiel 16 dazu, aber das ist nur eine kurze Randnotiz. Es ist so auffällig, dass Jesus das hier, und es ist manchmal durch so einfache Nebensätze, die Schrift so eine klare Lehre hat. Ja, dazu müssen wir gar nicht, dazu muss die Schrift gar nicht tief sich in dieses Thema vertiefen. Das ist wie Jesus, wenn die Sadduzäer bezweifeln, dass es eine Auferstehung gibt. Jesus sagt, das ist ganz einfach. An so einer Randnotiz, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das Thema ist gegessen. Genauso hier. Eine kurze Randnotiz und das ist eigentlich klar. Ezekiel 16 heißt es in Vers 20, und du nahmst deine Söhne und deine Töchter, die du mir geboren, und opfertest sie ihnen zum Fraß. War es zu wenig mit deiner Hurerei, dass du meine Söhne schlachtetest und sie hingabst, indem du sie für sie durch das Feuer gehen ließest? Ja, das ist Das ist wirklich ein Wort an unsere Zeit, an unsere Nation, die das auf diese Art und Weise tut. Und Gott wird es nicht unbeachtet lassen. Wir haben es gesehen im Psalm heute morgens. Es dauert seine Zeit. Manchmal scheint das Gericht weit weg zu sein. Aber glaubt mir, kein Mensch will dem entgegenblicken. Glückselig, wer seine Vergebung in Christus hat. Es ist Vergebung für alles da in Christus. So, zurück. Zielrichtung von dem Text ist eine andere. Die Zielrichtung vom Text bedeutet, logischerweise, wenn ein Mensch so viel mehr wert ist, und diese Grundannahme muss für uns stimmen, damit für uns auch übrigens das Argument überhaupt Sinn macht. Deswegen ist es mir auch wichtig, diese Grundlage in unserer Zeit neu zu festigen. Wenn ein Mensch aber dann viel wertvoller ist als ein Schaf, ja, dann warum sollten wir ihm nicht Gutes tun? Und zwar an jedem Tag. Und das Erstaunliche hier ist, dass Jesus scheinbar auf die Ebene von den Pharisäern sich begibt, oder? Er sagt zuerst diese rhetorische Frage, wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Und dann sagt er, also ist es erlaubt. Also ist es erlaubt. Und wir könnten auf den ersten Blick so ein bisschen vielleicht enttäuscht sein. Ja, jetzt Jesus begibt sich auch auf dieses untere Niveau. Was ist erlaubt? Das war ja der Lebensinhalt von den Pharisäern. Kommen gleich nochmal darauf. Wir können das nachlesen, in Vers 2 schon. Ja, haben sie es gesagt, als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist. Es ist nicht erlaubt, es ist verboten. Und das darum dreht sich ihr ganzes Leben, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Was darf man, was darf man nicht? In Kapitel 19 wird es um Ehescheidung gehen. Ist es einem Menschen erlaubt, sich aus jeder Ursache von seiner Frau scheiden zu lassen? Wiederum die gleiche Frage. Ist es erlaubt, später Steuern? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Das war ihr Lebensinhalt. Das war das Herzstück ihrer Religion. Was darf man, was darf man nicht? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und die bittere Wahrheit dabei ist, dass uns Jesus 3 Kapitel später offenbaren wird, in Kapitel 15, Vers 7, Heuchler. Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Wisst ihr, wie ihre Religion aussah? Die sah so aus, dass sie sich intensiv damit auseinandergesetzt haben. Was darf man am Sabbat und was darf man nicht? Und dann saßen sie am Sabbat und haben peinlich auf die Einhaltung dieser Regeln gepocht und geharrt und haben aber dann still und heimlich, wenn sie nichts mehr zu tun haben, wisst ihr, worum es ihnen ging? So, wann ist die Zeit vorbei? Wann können wir an unser Geschäft gehen? Wann können wir an unsere Arbeit gehen? Wann können wir an das gehen, was uns eigentlich Spaß macht? Außerdem Hobby, Religion. In Amos finden wir so, wie das uns beschrieben wird, in Amos Kapitel 8. Joel, Amos. Und zwar ab Vers 4. Hört dies, die ihr den Armen tretet und darauf aus seid, die Elenden im Land zu vernichten, und sagt, wann ist der Neumond vorüber? Der Neumond, das war auch ein Fest, ja, in Verbindung mit dem Sabbat, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, um das Ephah zu verkleinern und den Schekel zu vergrößern, das ist eine Beschreibung für Betrug, für Handelsbetrug, und die Waage zum Betrug zu fälschen, da haben wir es. Und die Geringen für Geld und den Armen wegen eines Paares Schuhe zu kaufen und damit wir den Abfall des Korns verkaufen. Was war in ihrem Herzen? In ihrem Herzen war Habsucht, waren Geschäfte, war Begierde. Aber ihr Herz war weit weg von Gott. Aber es schien fromm, es schien sehr, sehr beeindruckend nach außen. Sabbat peinlich genau eingehalten und sogar noch geschaut, dass andere nichts dergleichen tun, dass andere nicht keine Fehler begehen. Aber Jesus, der gnadenlos, deckt er die ganzen Motive, die ganzen Ziele auf. In Lukas 16 sagt er, das aber sagten sie, weil sie geldgierig waren. Oder in Johannes 8,44 sagt er, die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. In Matthäus 23 tut er es sehr, sehr intensiv, indem er ihr Herz aufdeckt. Ein bekanntes Kapitel. Aber das zeigt, wie es im Inneren ihres Herzens aussah. In Vers 5. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Oder die Quasten, ja. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen. Das ist das, was sie lieben, die Begrüßung auf den Märkten, von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Vers 27, wehe euch, schriftgelehrte Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von toten Gebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr, von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Brutal, wie Jesus das aufdeckt, oder? Wie er das Herz Reißverschluss aufmacht. Und jetzt gucken wir mal rein. Gesetzlosigkeit, Begierde, Heuchelei. In den meisten Religionen, die meisten Religionen funktionieren aber nach diesem Prinzip. Das ist uns klar. Du hast einen äußeren Rahmen, einen äußeren abgesteckten Rahmen. Was ist dir erlaubt und was ist verboten? Das macht man bei uns, das macht man bei uns nicht. Das ist gestattet, das ist nicht gestattet. Bei den allermeisten funktioniert es und du musst dich einfach in diesem Rahmen bewegen, damit du dabei bist, damit du Teil von uns bist. Und wenn nicht, dann musst du halt zurechtgewiesen werden. Aber innerhalb dieser Grenzen bist du frei. Kannst du leben, wie du willst. Du musst dich einfach ein bisschen... Du darfst nicht über die Grenze hinausschießen, aber solange du da drin bist, fühl dich frei. Fühl dich frei, dein Leben zu gestalten, wie du willst. Muss halt sonntags im Gottesdienst sein. Die Frommen, die kommen noch zur Bibelstunde, zum Gebet. Ja, und die Superfrommen, die nehmen vielleicht noch ein paar Veranstaltungen mehr mit. Aber der Rest, hey, ist zu deiner freien Verfügung. Mach nur. Fühl dich frei. Was erfüllt dein Herz? Sind's Autos? Sind es Shoppen, sind es irgendwelche Dinge zu sammeln oder Fußball oder sonst irgendetwas? Ist erlaubt, oder? Ist ja erlaubt. Ist alles erlaubt. Solange du zum Gottesdienst gehst, solange du alles das machst, ist erlaubt, ne? Man kann alles zu so einer Religion machen, ihr Lieben, und völlig schief gehen. Du kannst in der gesundesten Gemeinde auf diesem Planeten sein und nach diesem System leben. Es geht. Es geht. Zu selber immer nur zu fragen, ja, was darf ich, was nicht? Was erwartet der Pastor, was erwarten die Ältesten und die Befreundeten, was erwarten die von mir? Und dann versuche ich das zu erfüllen, dann bin ich dabei, ist wunderbar. Und der Rest, bin ich frei. Das Ergebnis davon ist aber nur eine tote Religion. Es ist Heuchelei, es ist Sünde. Und wisst ihr, wie wunderbar Christus, deswegen sind diese Worte von Christus so wunderbar, was er sagt. Was sagt er? Ja, es ist erlaubt, am Sabbat zu heilen, aber das und das darf man halt nicht machen. Also das ist erlaubt am Sabbat und das ist nicht erlaubt. Das sagt er gar nicht, oder? Was sagt er? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Ja, nur heilen? Nein, alles. Alles, was in irgendeiner Weise gut ist, ist erlaubt. Und übrigens nicht nur am Sabbat, immer. Es ist erlaubt, Gutes zu tun. Es ist erlaubt, zur Ehre Gottes zu leben. Es ist alles erlaubt, was nützlich, was förderlich ist, was Gott ehrt und was den Menschen nützt. Es ist erlaubt, sagt Jesus. Es ist eine riesige Freiheit, oder? Es ist ein manchmal, wir kommen an solche Stellen, 1. Korinther, alles ist erlaubt. Aber nicht alles nützt. Ja, was heißt das dann? Das heißt, dass man anfangen muss nachzudenken. Müsst ihr viel nachdenken, wenn ihr wisst, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist? Die Birne ist aus, du weißt, das darf man nicht, fertig. Aber wenn du herausgefordert bist, wie kann ich mein Leben Frucht bringen, Gott zur Ehre einsetzen? Ist das leicht? Ja, da muss man sich ja Gedanken machen. Da muss man sich ja von dem Heiligen Geist leiten lassen. Da muss man sich ja, da kann man ja nicht einfach nur sagen, okay, hier ist mein Rahmen und da drin, spiel, tob dich aus. Dann heißt es ja, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Oh, da verwundert mich nicht, dass Jesus sagt, dieses Gleichnis mit dem neuen Wein, alter Wein, so, das kennt ihr, ne? Und dann sagt er, und wer den alten gekostet hat, der will eigentlich lieber den alten haben. Das ist viel leichter. Das ist viel einfacher. Und wir denken manchmal, es ist viel leichter, sag ich mal, unter dem Joch Christi zu leben. Es ist in einer Weise viel, viel, viel leichter. Es ist so. Und auf der anderen Seite aber, wenn du es nur menschlich und irdisch betrachtest, ist es viel einfacher zu sagen, hey, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, als den ganzen Tag bewusst sein Leben dem Herrn zur Verfügung zu stellen, oder? Nicht für sich selbst, sondern dem Herrn zu leben. Und so ist unser Glaube. Er ist auf der einen Seite das Allerleichteste und das Allereinfachste und das Allersimpelste. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet, oder? Und das ist das Allerschwerste, denn du wirst dein ganzes Leben verlieren, sagt die Schrift. Du wirst über nicht den kleinsten Bereich wirst du selbst verfügen und einfach selbst entscheiden, ich habe heute das Lust, ich habe heute das Lust, sondern der Geist wird uns, und ich weiß, es ist ein Prozess, aber er wird uns mehr und mehr, jeden Tag wird uns erneuern. Haben wir gesungen? Dahin, dass wir immer mehr fragen, Herr, wie kann ich in dem kleinsten Bereich dich ehren, für deine Freude leben? Das ist aber der wahnsinnig große Unterschied zwischen dem alten Bund, der sagt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, und zwischen dem neuen Bund, der fragt, was verherrlicht wird, was nützt, was ist gut. Da können wir viele Stellen lesen, Römer 12, Vers 1, oder? Immer wieder bringen uns die Apostel im Neuen Testament, sagen uns, wenn wir das alles verstanden haben, wenn wir die ganze Lehre begriffen haben, Römer 1 bis 11, wenn das alles klar ist, welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Wozu? Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Als Christ, ein reifender Christ, lernt zu fragen, was liebt mein Herr? Was ist ihm wohlgefällig? Was will er? Das will ich auch. Es geht nicht, darf ich das nicht? Was schätzt er? Was ist nach seinem Geschmack? Epheser 5 dasselbe. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Aber wie wandelt man als Kinder des Lichts? Vers 10. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Indem ihr nachdenkend, Kopf einschaltend, in den Alltag geht, fragt, hey, was ich da gerade mache, was, egal, erlaubt, nicht erlaubt, ist es gut, ist es, nützt es was, bringt es, verherrlicht es Gott in irgendeiner Weise, und sei es nur, die Speise mit Dank im Herzen zu nehmen und sich an Gottes Gaben zu freuen. Weil auch das ist eine Art und Weise, Gott zu verherrlichen. Aber das sieht ganz unterschiedlich übrigens aus, und wenn wir über dieses Thema des Sabbats näher nachdenken wollen, was ich heute nicht tun will, einiges, denke ich, könnt ihr rückschließen aus dem, was wir bisher betrachtet haben, aber in Römer 14, Vers 5, schaut mal, was uns da gezeigt wird, da geht es darum, genau um dieses gleiche Thema, zur Ehre Gottes zu leben, und da heißt es Folgendes, Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Wisst ihr, dem einen ist es wichtig, einen Tag der Woche herauszugreifen und zu sagen, ich will diesen Tag ganz besonders dem Herrn zur Verfügung stellen. Ist es schlecht oder ist es gut? Kann beides sein. Wenn du nämlich die anderen 6 Tage sagst und die anderen 6 Tage gehören mir, das ist schlecht. Aber wenn du sagst, nein, ich will diesen einen Tag mich mehr von allem anderen befreien, was ich sonst nicht tun kann, und will wirklich noch mehr den Fokus auf den Herrn legen, ist es gut. Ja, guck mal, wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Er tut es für den Herrn, weil er den Herrn liebt, weil er ihm wichtig ist, sagt er, ich will das in besonderer Art und Weise tun. Nicht heuchlerisch, sondern Gott zur Ehre, wirklich Gott zur Ehre. Und dann heißt es aber über den anderen hier, und wer isst, isst dem Herrn und sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Er überspringt hier das, was wir erwartet hätten. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Wir werden jetzt erwartet, wer den Tag nicht beachtet, der beachtet ihn dem Herrn nicht. Ich denke, dass es mit enthalten ist, weil er hier beides ständig diese Dinge gegenüberstellt. Und Vers 5 haben wir gesehen, der eine hält den einen Tag vor dem anderen, der andere hält jeden Tag gleich. Paulus sagt, das ist aber nicht entscheidend. Wenn einer sagt, ich mache jetzt nicht einen Ruhetag, nach dem Vorbild des Alten Testaments übrigens, zu Hause bleiben, nur Livestream einschalten vielleicht, wenn ihr dabei kein Feuer verbrennt. Ich weiß nicht, welchen Strommix ihr habt. Ja? Wenn einer sagt, nein, ich werde diesen Tag nicht ruhen nach dem Gebot, also untätig sein, eigentlich den Lagerplatz nicht verlassen, sondern ich werde aktiv sein für den Herrn. Ich werde für ihn wirken, ich werde für ihn arbeiten. Sollten wir den verurteilen? Niemals. Die Frage ist nur, was ist in deinem Herz? Was erfüllt dein Herz? Was regiert? Was ist dein Motor? Was treibt dich an? Pause zu machen oder keine Pause zu machen? Hoffentlich ist es für den Herrn, denn darum geht es. Keiner von uns lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, oder sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Wer ist Gott für dich? Ist Gott für dich Polizei? Der sagt, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Das ist so unsere Beziehung, so gewöhnliche Beziehung zur Polizei, oder? Wenn die kommt, kontrolliert man sofort alles. Mache ich alles, was erlaubt ist oder nicht? Automatisch, ne? Oder ist Gott für dich dein König, der Liebenswerte, der Herrlichste, von dem wir gesungen haben, der wert ist, dass jede Sekunde unseres Lebens ihm gewidmet und geweiht ist, in aller Schwachheit, ich weiß es. Das ist für mich auch nicht so die Realität, dass ich jeden Moment meines Lebens so lebe. Aber ich will's. Aber ich will's. Ich will wachsen und ich will gemeinsam mit euch darin wachsen. Und Christus lebt es übrigens vor. Abschließend, man muss auf diese Verse nicht sehr intensiv eingehen, denn er tut es einfach. Er lebt es vor. Er spricht zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Er streckt sie aus und sie wurde wiederhergestellt. Gesund wie die andere. Herrliches, wunderbares Zeichen. Und er fragt nicht, was denken die Menschen, wird es mich Gefängnis kosten? Wird es mich dies oder jenes kosten? Verherrlicht es Gott. Es verherrlicht Gott. Ja. Für die einen wird es zum Heil und zum Guten und zur Freude und zur Anbetung. Und für die anderen, in Vers 14, die Pharisäer gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Diejenigen, die feststecken in ihren eigenen Begierden, getarnt mit frommen Geboten und all diesen Dingen, für die wird es zum Anstoß sein und die werden versuchen, mit aller Macht das auszurotten. Aber es soll ihnen nicht gelingen. Es soll ihnen nicht gelingen, denn unser Herr ist nicht zu bezwingen. Nochmal, wir gehen aufs Auferstehungsfest zu. Er wird den Sieg davontragen. Ich lade euch ein, euch selbst zu prüfen und auch mit mir zu beten. Und euch über dieses Wunderbare zu freuen. Ich weiß nicht, wer von euch, der die Gnade geschmeckt und gesehen und gefühlt hat, wer von euch will zurück zudem, ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt. Oh, wie schön und wie herrlich ist es, davon frei zu sein. Steht doch gerne auf, dass wir gemeinsam beten. Geliebter Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich frei sein darf von diesem Joch, von diesem belastenden Joch des Gesetzes. Danke dir dafür, dass ich in diese Freiheit hineingeführt werden durfte, die du so teuer erkauft hast. Ich danke dir für Sabbat, für Ruhe. Danke, dass du diese für uns verteidigst und dass du uns zeigst, was der Inhalt unseres Lebens ist. Mich nicht länger zu fragen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Nicht länger nach diese Grenzen ständig einfach nur abzutasten, sondern zu fragen, was ist wohlgefällig vor dir? Was liebst du? Was ist nach deinem Herzen? Ich will dich bitten, dass du durch deinen Geist unsere schwachen Leben benutzt, uns jeden Tag umzugestalten in dieses Bild. Dein Evangelium ist so wunderbar und so herrlich. Es verdient es, Herr, dass es auch in unserem Leben sich widerspiegelt und Leute nicht an unserem Leben das Gleiche ablesen, was sie sonst wo sehen, sondern dass sie sehen, hier ist Leben, hier wirkt Gottes Geist. Hier werden Herzen verändert. O Herr, danke für dieses Werk, das allein aus dir entspringt, allein aus deiner Gnade. Danke dir dafür. Amen.